Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und heute den Apostel Paulus begleiten können auf seiner zweiten Missionsreise. Wir erinnern uns, dass Paulus und Barnabas in Jerusalem waren wegen der Frage, was soll man den Heiden denn auferlegen, was sollen sie halten? Und Christus hatte sie ihnen geboten, zu halten das, was er ihnen gesagt hatte, das, was er sie gelehrt hatte. Und sie gingen hin, zurück nach Antiochien und brachten die Kunde von dem, was jetzt den Heiden zuzuordnen war, dass sie tun sollten, damit sie getauft würden und das Werk tun, wozu sie Gott gerufen hatte. Die Mittel standen ihnen zur Verfügung und sie nutzten sie, damit sie das Werk vorwärts brachten. Nun wieder in Antiochien angekommen, nach einer Weile fragt der Paulus den Barnabas und sagt: Lass uns wiederum ziehen und nach unseren Brüdern sehen, durch alle Städte, in welchen wir des Herrn Wort verkündigt haben, wie sie sich halten. Das heißt, der Paulus ist interessiert zu sehen, was passiert mit den Leuten, wo sie auf der ersten Missionsreise gewesen sind. Und so fragt er den Barnabas, ob sie wieder unterwegs gehen wollen. Und sicherlich Barnabas freut sich und sagt: Lass uns den Johannes mit uns mitnehmen. Johannes Markus war der Jünger, den sie auf der ersten Reise mitgenommen hatten, aber der unterwegs die Angst bekommen hatte, versagte und zurückzog nach Jerusalem. Inzwischen hat er sich erholt und ist mit ihnen dort und ist ein guter Mitarbeiter. Und Barnabas sagt: Lass uns ihn wieder mitnehmen. Barnabas gibt einem Versager die zweite Chance. Aber Paulus gibt es ihm nicht. Der Paulus kann mit einem Versager nicht arbeiten. Paulus ist ein sehr geradliniger Mensch. Er hat eine Erfahrung gemacht mit diesem jungen Mann. Und die Erfahrung hat ihm gezeigt, dass er nicht fähig ist, das Werk zu tun, wozu er gerufen ist. Und wie soll ich einen Mitarbeiter mit mir nehmen, der nicht tragfähig ist, der nicht fähig ist, schwere Sachen auszuhalten, der, wenn Schwierigkeiten kommen, sich zurückzieht? Der Barnabas hat jedoch anscheinend etwas mehr Menschenkenntnis, die ihm hilft, dass er sieht, dass der Markus, der Johannes, gelernt hat und eine Veränderung stattgefunden hat. Aber der Paulus bezieht sich auf die Erfahrung. Er sagt: Die Erfahrung zeigt es, dass es nicht geklappt hat. Der Barnabas sagt: Ja, aber der Mensch hat sich verändert. Jetzt ist er tragfähig. Barnabas ist sachlich richtig. Er weiß, dass durch seine Kenntnis, dass Johannes Markus jetzt kein Risiko mehr bedeutet. Für Paulus wäre die Mitnahme dieses Mannes ein Risiko. Beide sind sachlich richtig. Beide kommen aus einer Erkenntnis, aus der Erfahrung, und beide kommen zu einem Streit, ob sie ihn mitnehmen sollen oder nicht. Und die Bibel sagt: Und sie kamen scharf aneinander, also dass sie voneinander zogen, und Barnabas zu sich nahm Markus und schiffte nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog hin, der Gnade Gottes befohlen, von den Brüdern. So, beide kommen scharf aneinander. Das heißt, beide sind feste Männer mit großer Persönlichkeit. Und sie sind konsequent. Keiner gibt nach. Nun, wir finden in dieser Geschichte und wir finden in den nachfolgenden Texten die Wirkung des Heiligen Geistes am Menschen und wie er sie lenkt. Und ich habe mich gefragt, wieso finden wir hier nicht das Eingreifen des Heiligen Geistes, so wie wir in den anderen Fällen auch im Jerusalem-Konzil finden, wie der Heilige Geist eingreift und sagt: Das ist es, was man den Heiden auferlegen solle, das ist das, was zählt. Und so Wieso finden wir hier nichts vom Heiligen Geist? Und meine subjektive Erkenntnis würde sagen, weil beide haben ihren Standpunkt und sind in ihrem Standpunkt von ihrer Sichtweise richtig. Und so nutzt der Heilige Geist beide Standpunkte, um das Werk noch effizienter und noch besser zu verbreiten. So geht Paulus mit Silas und Barnabas mit Johannes Markus. Jetzt haben wir nicht nur ein Missionsteam, jetzt haben wir zwei. Und ich denke, das ist das, was Gottes Geist immer tut und wie Gott immer wirkt. Dann, wo beide sachlich richtig sind und von ihrer Perspektive doch recht haben, sagt er, und jetzt können wir uns verdoppeln. Wir wissen nicht, inwieweit die sündige Natur hier mitgespielt hat in dieser Auseinandersetzung. Aber wir können verstehen, dass auch diese Menschen in ihrer Ausbildung sind. Auch Paulus und Barnabas waren noch nicht vollkommen. Sie hatten noch nicht alles gelernt, was sie zu lernen hatten in der Ausbildung und in der Arbeit, die ihnen Gott gegeben hatte. Beide waren entschlossen, es richtig zu tun, und beide hatten aber unterschiedliche Kenntnisse von Menschen und von welchen Mitarbeiter tragfähig ist und nicht. Und es bestätigt sich in der Geschichte, dass Barnabas letztendlich Recht gewinnt, nämlich Johannes Markus wird und zeigt, dass er auch mit Schwierigkeiten umgehen kann und wird auch später für Paulus noch ein wichtiger Mitarbeiter. So, Gott hilft auch dort, wo wir in unseren Meinungen fest sind und sachlich auch richtig. Es ging nicht um Paulus und es ging nicht um Barnabas. Es ging um das Werk. Und beide sahen, dass das Werk unterschiedlich gemacht werden kann. Beide hatten die große Not, dass sie sagten, ja, das Werk muss mit guten Männern getan werden. Und Markus ist gut, sagt Barnabas. Und Paulus sagt, nein, er hat einmal versagt, wie kann man ihn wieder benutzen? Nun, rein von meinem Typ würde ich sagen, ich neige dem Barnabas zu. Aber ich mag auch besonders die Haltung des Paulus, die auf einer Erfahrung basiert, die er dann auch durchzieht. Wir sind Lernende. Und so waren es auch die zwei. Und Gott hat aus ihrer Auseinandersetzung ein noch größeres Werk getan, wie wenn sie nur zu zweit oder zu dritt gegangen wären. So, da Lukas nicht mit Barnabas und Markus mitreist, sondern mit Paulus, wissen wir nicht, was die zwei unterwegs getan haben. Aber wir wissen, sie kommen nach Zypern, sie reisen auf derselben Strecke, wie die erste Missionsreise begann. Und Paulus, der geht den Landweg und geht zu Ikonien und findet dort in Derbe und Lystra den Timotheus. Den Timotheus kannten sie schon davor. Und jetzt prüft der Paulus den Timotheus ganz genau nach der Mitarbeiterprüfung, die er den Mitarbeitern unterstellt, also untersetzt. Und er findet den Timotheus als gut zu mitnehmen. Und so wird Timotheus ein Mitarbeiter des Paulus und des Silas. Und jetzt tut Paulus etwas hier, was uns auf den ersten Blick verwundert. Nämlich, er beschneidet den Timotheus und der Lukas begründet das so wegen der Juden willen. Nun, Paulus war ein Jude und der Timotheus war ein halber Jude. Seine Mutter war jüdisch, sein Vater war ein Grieche. Und er beschneidet ihn, weil durch die Beschneidung kann er überall, wo er mitgeht, in die Judenschulen hineingehen, er kann in die Synagoge hineingehen, er kann überall, ohne dass man dem Paulus etwas vorwerfen kann, dass er irgendeinen Unbeschnittenen in eine Synagoge und in eine Judenschule bringt. Und so in weiser Art und Weise beschneidet er den Timotheus, der Timotheus tut das und er wird ein guter Mitarbeiter. Wir werden über die Beschneidung oder Nichtbeschneidung noch später etwas sehen in den nächsten Stunden, wo wir erkennen werden, warum Paulus dann gefangen nimmt und nicht frei nach Rom kommt, sondern als Gefangener. Wir müssen schauen, wie schwer es war, auch in den Köpfen der Jünger Jesu die Tradition oder die alte Gesetzmäßigkeit des Zeremonialgesetzes abzulegen und zu verstehen, dass das erfüllt war und nicht mehr gültig war. Es war leicht für sie zu erkennen, dass man es den Heiden nicht auferlegt, aber es war schwer für sie zu erkennen, dass es für sie genauso wenig mehr galt. Das ist auch heute für manche, die aus dem jüdischen Glauben Christen werden, so versuchen sie beides zu kombinieren. Und sicherlich ist Gott verständlich dafür und dennoch ist es grundsätzlich falsch. Weil hat sich der Umstand geändert, wie wir letztes Mal gesehen haben, hat sich auch die Gesetzmäßigkeit geändert und somit ist das Alte nicht mehr gültig, aber etwas Neues ist jetzt an die Stelle getreten. So Paulus in weiser Vorsicht, um nicht in unnötige Schwierigkeiten zu kommen, um das Vorurteil, worüber in dem die Juden stecken, nicht zu reizen, geht diesen Weg, der nicht ein Kompromiss ist, sondern eine weise, strategische Art und Weise vorzugehen. Ich denke, es ist in der Mission wichtig, dass man weise vor sich geht, dass man nicht einfach denkt, man muss jetzt die Vorurteile der anderen Menschen mit einem Schlag wegtun, sondern dass man weiß, wie man den Menschen nimmt aus seinem Irrtum, ohne ihn zu blockieren, sofort, dass er gar nicht mehr nachdenkt, sondern aufgrund seines Vorurteils dann sich verschließt. Ich denke, er war sicherlich vom Heiligen Geist geleitet, indem er diesen Entschluss trifft und Timotheus mitnimmt und ihn beschneidet. Und jetzt gehen sie weiter von hier weg und etwas Interessantes wird berichtet in der Heiligen Schrift, was passiert. Ich lese ab Vers 6 in Apostelgeschichte 16. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt von dem Heiligen Geiste zu reden das Wort in Asien. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithanien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab gen Troas. So, hier ist ein interessantes Abschnitt. Da ist ein Feld, da leben Menschen. Und jetzt sagt der Heilige Geist, hier das Evangelium nicht verkündigen. Zieht nur hindurch. Und sie kommen bis nach Troas und auch in Troas predigen sie nicht. Weil in Troas bekommen sie ein Gesicht in der Nacht von dem Mann, der ruft, dass sie nach Mazedonien gehen. Und so reisen Paulus mit seinen Mitarbeitern und dem Lukas und die mit waren auf dieser Reise weiter von Troas, bis sie nach Philippi kommen. Jetzt lass uns ein bisschen nachdenken. Es ist das Werk Gottes, das wir tun. Und es sind Gebiete, wo ich sage, Fische sind und wo weniger sind. Oder Es sind Gebiete, wo die Zeit jetzt ist zu verkündigen, und es sind Gebiete, wo die Zeit jetzt noch nicht ist zu verkündigen. Wer soll das wissen? Wer soll das lenken? Deshalb finde ich es so wichtig, dass man sich lenken lässt von dem Geiste Gottes. Und ich sehe das in der Arbeit, die mir Gott gegeben hat, dass er die Plätze aussucht, dass er mich an die Plätze ruft, wo er weiß, dass die Arbeit gebraucht wird. Und an anderen, wo ich denke, es wäre auch wichtig wäre, komme ich nicht hin. Und das nicht nur aus Zeitgründen, sondern einfach, weil jemand strategisch es besser weiß. So wie Jesus damals seine Jünger beim Fischen ertappte an dem Morgen, wo sie die ganze Nacht gefischt hatten und hatten nichts gefunden. Und dann sagte er ihnen, werft aber die Netze zu dieser Seite, und dann waren sie voll. Das heißt, nicht immer und nicht überall können wir das Evangelium verkündigen. Es muss der richtige Zeitpunkt und es müssen auch die Fische in Anführungsstrichlein vorhanden sein. Deshalb muss ein Mitarbeiter Gottes unter der Führung des Heiligen Geistes stehen. Er muss in der Lage sein, zu wissen, was zu tun und was nicht zu tun. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine Situation, es war etwa 9 Jahre her, als ich in der Praxis einen Patienten hatte, und ich will ja jedem Patienten helfen. Und ich hatte sehr deutlich den Gedanken, diesen Patienten nichts zu erzählen von Jesus. Aber ich habe den Gedanken verworfen, weil ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, ich muss doch jedem was erzählen. Und so habe ich es ihm erzählt. Und er hat sich dann beschwert, dass ich ihm über Christus erzählt habe, und hat dann ein Gerücht verbreitet und es an die Ärztekammer gebracht. Und all das wäre natürlich vermeidbar gewesen, hätte ich gewusst, zu hören auf den Geist Gottes. Aber die Lektion war wichtig. Und seitdem habe ich gelernt, ich dränge mich nicht auf mehr, dass ich jedem es erzähle. Es muss ausgesucht sein. Es ist der Geist Gottes, der die Menschen aussucht und der uns hilft, zu wissen, wann, mit wem und was wir reden. Ja, ich bin es, der handelt. Aber ich brauche eine Orientierung. Ich muss mich nach jemandem leiten. Und wir können uns noch erinnern, und ich werde am Ende noch einmal darauf zurückkommen, auf diese Zusammenarbeit zwischen Gott und dem Menschen. Was tut Gott und was tut der Mensch? Und ich finde, in der Geschichte ist es wichtig, dass man belehrbar ist, dass man als Mitarbeiter Gottes nicht blind Dingen folgt, sondern mit großer Vernunft, mit großer Vorsicht, mit Bedenken ständig nachfragt, wie soll ich das jetzt tun oder ist das jetzt angemessen oder nicht? Und dass man sich nicht verführen lässt, um dort zu reden, wo man schweigen soll. Oder vielleicht dort zu schweigen, wo man reden soll. Und sicherlich macht man Fehler unterwegs, aber aus jedem Fehler macht Gott etwas Gutes. Und das ist so schön, auch aus dieser Situation, wo ich falsch gehandelt habe, hat Gott etwas Gutes daraus gewirkt. Und ich habe etwas Wichtiges gelernt, und die Lektion bleibt einem immer, immer bestehen. So, lasst uns deshalb wissen, dass Gott sein Werk lenkt, und wir brauchen Orientierung. Wir können nicht blindlings und einfach so drauf los erklären und sagen. Es braucht und es bedarf der Führung des Geistes Gottes in allen Schritten, die wir gehen. Und er hat ja verheißen, er wird uns Weisheit geben, er wird uns helfen zu erkennen, mit wem und wann und was wir sprechen. Wie schön ist es, dass wir nie alleine sind als seine Mitarbeiter, dass wir uns nicht auf unseren eigenen Eindruck verlassen müssen, dass wir nicht auf unsere Beobachtungskunst oder Beobachtungsgabe schauen müssen, sondern dass wir all das nutzen können und uns immer orientieren können und fragen, ja, und aus der Erfahrung lernen, wie wir das Werk am effizientesten und am besten tun. So, Paulus kommt nach Philippi und dort predigen sie nicht in der Stadt, sondern außen. Und dort kommen Menschen zum Beten an den Fluss. Und dort ist die Lydia, die sich bekehrt und die Gott besonders anspricht. Und sie wird der Quartiergeber für die Apostel, die dort verkündigen. Und da sie ja immer wieder rausgehen an den Ort der Versammlung, folgt ihnen diese Frau mit diesem Wahrsagergeist und sie sagt das Richtige. Das sind diese Knechte Gottes, die euch den Weg zeigen zur Seligkeit. Die Frage ist, warum stört es denn Paulus? Warum ist er nicht glücklich, dass die Frau ihnen gute Reklame macht? Es muss wohl offensichtlich so sein, dass diese Reklame nicht eine gute war, obwohl die Frau die Wahrheit sagte. Und so hat Paulus den Geist zum Schweigen gebracht durch die Autorität der Liebe Gottes, weil in der Konsequenz muss auch der Geist dem Worte Gottes gehorsam sein, weil es ja nicht ein Zwang ist, sondern eine Konsequenz. Er wird dazu gebracht, dass er schweigt und er geht aus von der Frau und die Frau ist frei und bekehrt sich auch. Das führt natürlich wiederum zu Schwierigkeiten. Paulus werden vor die Obersten gebracht, sie werden geschlagen zu Unrecht und ins Gefängnis geworfen. Aber Gott hat das alles gelenkt, damit der Gefängniswärter gläubig wird und damit er ein Zeugnis gibt von dem, dass Paulus und Silas fähig waren, zu leiden und Gott dafür zu danken und zu loben. Was für eine Auszeichnung. Dass ein Mensch oder dass Menschen fähig sind, für das, was sie leiden, Gott Ehre, Preis und Dank darzubringen. Und der Himmel zeigt das, die Engel kommen und es gibt ein Erdbeben. Vom Erdbeben erwacht der Kerkermeister und er wird bekehrt. Paulus und Silas aber werden gebeten, und ihr kennt die Geschichte, dass sie weitergehen. Und nachdem das alles offiziell passiert und die Obersten sich entschuldigen, weil sie Römer ohne zu verurteilen, ohne ein Gericht gepeinigt haben und geschlagen, nachdem das entschuldigt war, gehen sie weiter, weil sie wollen sich ja nicht aufdrängen in diesem Werk. Und so kommen sie nach Thessaloniki. Hier in Thessaloniki gehen sie in die Judenschule und hier werden sie mit großem Erfolg gekrönt. Aber es gibt ein paar halsstarrige Juden, wie die Bibel sagt, und sie setzen sich entgegen. Und sie gehen und führen dazu, dass das Werk hier beendet wird. Das heißt, es geht ja natürlich weiter, durch die sich bekehrt haben, aber sie fliehen nach Berea. Dort in Berea gehen sie in dieselbe Schule zu den Juden. Auch dort großer Erfolg, noch größerer wie in Thessaloniki. Und als die von Thessaloniki das hören, reisen die hartnäckigen und halsstarrigen Juden nach. Und Paulus wird begleitet und zieht nach Athen. Silas und Timotheus bleiben zurück in Berea, um weiterzuarbeiten. Als Paulus in Athen ankommt und seine Begleiter zurückreisen, sagt er ihnen, dass seine Mitarbeiter doch wohl kommen sollen. Und jetzt ist Paulus hier sozusagen allein ohne Mitarbeiter, offensichtlich aber mit dem Lukas, der da mitgereist ist. Und Paulus sieht den Götzendienst in Athen. Und ich finde es so schön, dass die Bibel den Paulus so darstellt, wie er ist. Und er ergrimmt in seinem Geist wegen des Götzendienstes. Da hat ihn etwas berührt, dass er sagt, wie kann das sein, dass diese Menschen, Vernunft begabt, nicht Athen, die Griechen, so einen großen Götzendienst haben, den Göttern opfern und so weiter. Und so lehrt er auch dort den Juden zunächst, aber auch die Stoiker und die Epikurer, die wir wissen, das waren pure Materialisten, ja, in ihrer Weltanschauung, in ihrer Menschenanschauung. Sie hatten dieselbe Idee, wie heute die Wissenschaft hat, nämlich, dass der Mensch keinen Geist hat, sondern dass er nur aus Materie besteht. Und sie hatten diese Philosophie und er begegnet ihnen, sie sind neugierig, sie sind natürlich, wollen Dinge hören und laden ihn letztendlich ein, dass er vor der ganzen Menge auf dem Gerichtsplatz spricht. Und Paulus mit großer Weisheit versucht, die Menschen zu reichen. Und er bringt natürlich den Gott da, den er sagt, ihr habt auch einen Altar für den Gott, den ihr nicht kennt. Und das ist der Gott des Himmels und der Erde, der gemacht hat. Der wohnt nicht in Tempeln. Und so fängt er an, über diesen Gott zu sprechen und über den Erlöser und über die Auferstehung. Und sicherlich macht das, bringt das manchen was, aber manche sind auch dagegen. Und so musste Paulus dann weitergehen und er reist nach Korinth. Hier ist Paulus zusammen mit seinen Mitarbeitern, Timotheus und Silas kommen nach und sie beginnen ein großes Werk. Aber irgendwie wird Paulus entmutigt. Und so hätte er gerne wieder weitergegangen. Aber jetzt kommt wieder der Geist Gottes durch ein Gesicht in der Nacht und sagt, Paulus, bleibe hier, denn hier habe ich ein großes Volk. Und Paulus als gehorsamer Mitarbeiter Gottes bleibt dort in Korinth lange Zeit, es sind mehr wie 2 Jahre, wo er dient dem Herrn. Und dann hat er ein Ziel, er will zu dem Fest nach Jerusalem gelangen und dann reist er über Ephesus. Dort ist er nur kurze Zeit, wo er dann weiterreist, macht eine Stippvisite in Jerusalem zum Fest und kommt zurück nach Antiochien. Das ist die zweite Missionsreise des Paulus und des Silas im Überblick. Ich möchte jetzt noch einmal dieses Zusammenwirken zwischen Gott und dem Menschen, was uns heute wichtig ist. Gott ist der Manager, er ist der Auftraggeber, er beruft zum Dienst. Er macht die Vorarbeit am Herzen des Menschen, deshalb weiß er, wann und mit wem wir wann sprechen sollen. Er führt uns zusammen mit den Menschen, er bringt mir die Patienten in die Praxis, er macht mich, dass ich Menschen begegne an gewissen Orten, die sonst nie zustande gekommen wären. Er führt das zusammen. Er koordiniert den Ablauf des Werkes. Der Geist Gottes macht und sagt, jetzt komm nach Mazedonien oder bleib in Korinth, geh nicht weiter, wenn du denkst, hier ist nicht viel Erfolg zu sehen. Und er sagt auch dort, wo man durchreisen muss, dass man durchreist, ohne das Evangelium zu verkündigen. Er bestätigt die Richtigkeit der Arbeit durch das, dass die Menschen das Evangelium aufnehmen und er führt am Ende auch die Ernte ein mit dem Ergebnis. Wir als Ausführende, wir als Mitarbeiter, wir erfüllen den Auftrag, zu dem er uns geschaffen hat und uns berufen hat. Und wir brauchen dazu Orientierung. Wir brauchen den Geist Gottes, dass wir wissen, was, wo und wie wir sagen sollen. Und natürlich brauchen wir die Mittel, die uns Gott zur Verfügung stellt, damit wir das Werk tun können. Ja, wir stehen in derselben Arbeit wie der Apostel Paulus. Wir alle sind gerufen, als Christi-Jünger das Werk, zu dem er uns auserwählt hat, auch zu erfüllen. Werden wir es tun mit derselben Hingabe, werden wir es tun mit derselben Kraftanwendung, wie es Paulus getan hat? Werden wir auf seinen Spuren seiner Hingabe nachgehen oder werden wir geteilt sein? Oder werden wir aufgeben, wenn Schwierigkeiten kommen? Mögen uns diese Studien, die wir jetzt machen aus der Apostelgeschichte, stärken, weil auch wir müssen den Auftrag erfüllen. Mögen sie uns die Kraft geben, dass dann, wenn die Situationen schwieriger werden und sie werden schwieriger werden, dass wir dann stehen können, ohne dass wir wanken, ohne dass wir weglaufen von den Schwierigkeiten, wie das Johannes am Anfang getan hat, und dennoch stark werden am inwendigen Menschen und am auswendigen und am Ende das Werk beenden. Dass es keine weitere Generation mehr gibt hinter uns, denen wir die Staffel übergeben, sondern dass wir die Staffel unserem Heiland übergeben, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Zeit. Und auf das müssen wir uns konzentrieren, mit allem, was wir sind und mit allem, was uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Amen.